Das schönste Ritual ist tatsächlich für so jemand, der in erster Linie im Büro unterwegs ist, morgens an der frischen Luft, bevor alle anderen wach werden, eine Runde zu joggen. Das macht echt Riesenspaß. Der Unfall und die OP und der von 100 auf 0 Ausfall, der hat in der Tat auch schon ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun, wie mir das in der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist, weil tatsächlich ist das ein äußerst komisches Gefühl, wenn man so ganz unvorbereitet loslassen muss. Das ist so nochmal ein Stück weit auch die Brücke dahin, dass wir Führungskräfte, egal in welcher Rolle konkret, auch einen Blick haben müssen und lernen müssen, die eigene Ressource ein Stück weit zu steuern und dass es eben auch Pausen braucht. Weil 24x7 Dauermarathon und das am besten noch im Sprinttempo funktioniert auf lange Sicht nicht weder gut für einen persönlich noch fürs Unternehmen.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge freue ich mich auf einen Gast, der nicht nur Läufer ist, sondern der auch als Führungskraft in gewisser Weise einen Run durch ganz unterschiedliche Branchen hinter sich hat und auf diesem Weg auch Durststrecken kennengelernt hat. Zuletzt war er im Blaulichtmilieu unterwegs und ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Mats Matern.
Schönen guten Morgen, Christiane.
Hallo, Mats. Schön, dass du da bist und dass du bereit bist, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich sagte eben, du warst in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs. Da waren eher technische, IT-geprägte Unternehmen dabei, wie die T-Systems. Da waren auch Immobilien dabei. Zuletzt warst du gut 6 Jahre Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hessen. Und aktuell, wir nehmen diese Folge Mitte, Ende Februar auf, bist du dabei, dich beruflich neu zu orientieren. Und bevor ich dich jetzt nach deinem Weg frage, wie bist du heute Morgen in den Tag gestartet? Warst du schon wieder laufend unterwegs und wie geht's dir?
Also erstmal geht's mir gut, voller Vorfreude auf unseren Podcast mit diesem Thema heute. Den Tag, würde ich sagen, habe ich sportlich gestartet. Es gab erstmal einen Blick heute früh, einen freudigen Blick in den Sportteil der Zeitung. Ich wollte mich nochmal daran erfreuen, dass die HSG Wetzlar gestern sensationell gegen den THW Kiel beim Handball gewonnen hat. Und dann hat meine Borussia, das tut mir jetzt leid für dich als Berlinerin, zum ersten Mal bei Union Berlin gewonnen. Meine Borussia, nur um das festzuhalten, ist die aus Mönchengladbach. Und danach war ich dann noch motivierter, um Frühsport zu begehen. Allerdings ist es heute bei uns knackig kalt und stellenweise auch noch glatt. Von daher war es heute eine Indoor-Sporteinheit, tut auch gut für den Körper, ist beim Kopf für mich tatsächlich nicht ganz so effektvoll. Ich bin froh, dass ich das Ritual wieder machen kann, denn ich hatte im letzten Jahr an einem der gefährlichsten Orte, die es auf dieser Welt gibt, einen fiesen Sturz mit Operation und Krankenhaus und fixiertem Bein. Jetzt fragen sich natürlich alle, was der gefährlichste Ort der Welt ist. Ja. Schon klar, die im Kellertreppe. Bett. Die Kellertreppe war es. Das hat mich einige Zeit außer Gefecht gesetzt. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt wieder sportlich unterwegs sein kann. Und das schönste Ritual ist tatsächlich für so jemand, der in erster Linie im Büro unterwegs ist, morgens an der frischen Luft, bevor alle anderen wach werden, eine Runde zu joggen. Das macht echt Riesenspaß. Der Unfall und die OP und der von 100 auf 0 Ausfall, der hat in der Tat auch schon ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun, wie mir das in der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist, weil tatsächlich ist das ein äußerst komisches Gefühl, wenn man so ganz unvorbereitet loslassen muss und auch so eine Aktion mit Krankenhaus und Co., das ist auch wieder anders als eine Grippe. Ein Urlaub kann man eh planen, eine Grippe, da kann man morgens noch schnell das Notwendigste machen. So liegt man wie ein Haufen Elend am Ende seiner Kellertreppe, ja, wird in ein Krankenhaus verfrachtet und Man muss wirklich ganz schnell loslassen und man stellt auch fest, es ist jetzt wichtig, in diesem Zustand, wo der Körper mal die volle Aufmerksamkeit braucht, wirklich das andere auszublenden. Und das ist so nochmal ein Stück weit auch die Brücke dahin, dass wir Führungskräfte, egal in welcher Rolle konkret, auch einen Blick haben müssen und lernen müssen, die eigene Ressource ein Stück weit zu steuern und dass es eben auch Pausen braucht. Weil 24x7 Dauermarathon und das am besten noch im Sprinttempo funktioniert auf lange Sicht nicht, weder gut für einen persönlich noch fürs Unternehmen.
Ja, also mein Partner ist auch Läufer und von dem habe ich jetzt gelernt, wie wichtig Regeneration ist. Allein nicht immer so leicht, die Pausen dafür zu finden und sich einzuräumen und die auch wichtig zu nehmen.
Ja.
Aber jetzt sind wir fast schon mittendrin in allen Themen. Ich möchte aber erstmal noch, damit die HörerInnen da draußen auch ein Bild davon bekommen, wer du eigentlich bist und wie du dahin gekommen bist in diese Tiefe, von der du jetzt schon erzählst als Führungskraft, die Frage stellen, die ich allen hier zu Beginn stelle, nämlich was oder wer hat dich denn in die Position geführt, in der du aktuell bist?
Ja, ist ein spannendes Thema. Für jemanden, der ganz viel Projektmanagement und Planungsarbeit macht, kann ich nochmal klar sagen, es gibt keinen Plan, auch wenn sich das rückwirkend vielleicht manchmal so anfühlt. Die Dinge haben sich wirklich ein Stück weit entwickelt. Ein Geheimnis verrate ich noch. Ich bin gelernter Steinmetz und Bildhauer, war sicherlich eher ungewöhnlich für all deine Gäste in so einer Runde. Ich habe letzten Endes leider eine fiese Steinstauballergie, spielt im Leben selten eine Rolle, sei denn man ergreift diesen Beruf. Die Familie hat seit über 115 Jahren einen Betrieb und natürlich wollten damals alle, dass ich unbedingt was anderes mache. Und was macht man? Ja, das ist wie bei anderen Dingen, wenn alle sagen, macht das nicht, probiert man es aus. So habe ich das gemacht.
War wahrscheinlich der Trick deiner Familie, weil sie eigentlich wollten, dass du ins Business einsteigst und sagen, nein, mach nur was anderes. Darauf
genau,
spekuliert, dass der Jugendliche trotz zuschlägt.
Ja, das kann natürlich auch sein. Dann war es ein Trick, den ich bis heute nicht durchschaut habe, aber jetzt dank deiner Hilfe ja dann schon. Aber das ist, also es ist seit 115 Jahren Urgroßvater, Großvater, jetzt der Onkel. Und so ein Stück weit ist das vielleicht auch das, dass da ein bisschen Leadership und Lust auf Führung und Unternehmertum irgendwo in den Genen liegt. Ansonsten habe ich das tatsächlich dann von der Pike auf gelernt. Nachdem das mit dem Traumberuf Steinmetz und Bildhauer nicht geklappt hat, war ich ja auch ein bisschen desillusioniert und habe dann tatsächlich Datenverarbeitungskaufmann gelernt. Ein sperriges Wort, heute heißt das Fachinformatiker. Und der Grund damals war wirklich ein total seriöser Grund. Meine Mutter ist Bankerin. Und von daher war mir da ein gewisser Zugang da und Banker schied aus, weil ich niemals den ganzen Tag mit Krawatte rumlaufen wollte. Und dann habe ich gesagt, ich lerne Datenverarbeitungskaufmann. Dann war das irgendwie auch noch ganz schlau, weil ist es mehr das Kaufmännische oder ist es mehr die IT oder damals hieß das ja noch altbacken EDV, was mich interessieren und begeistern wird. Und da sind wir dann rückblickend, könnte ich sagen, Wahnsinn, Masterplan, genau diese Schnittstelle ist es dann geworden, dass ich viele Jahre eben im kaufmännischen, im Organisations- und im IT-Umfeld unterwegs war. Aber damals war es sicherlich ein Stück Zufall. Und ich bin dann Prägung für die Führungsthemen, wo es ein bisschen was davon liegt, eben einfach auch schon in der Wiege. Aber dann war meine erste Station tatsächlich bei der Sony Music, wo ich von Hause aus überhaupt die ganze, sagen wir mal, PC- und Netzwerkwelt mit ein paar tollen Kollegen erst aufgebaut habe. Das ist schon so lange her, so old bin ich schon. Man kam noch aus einer Großrechnerwelt und hat diesen Übergang geschaffen. Und der damalige Chef der Sony Music, jetzt bin ich selbst total gerne Konzertgänger und musikbegeistert, aber völlig unmusikalisch. Das war für mich natürlich schon so jemand, da schaut man auf und ich war schwer beeindruckt, weil der kannte jeden, wenn ich da in den Aufzug gestiegen bin als kleiner PC-Experte, dann wusste der, wie ich heiße und hat immer ein nettes Wort übrig gehabt. Das hat geprägt bis heute und war insgesamt einfach eine ganz tolle Zeit. Und das war immer so das, wo ich bewusst und unbewusst gesagt, so möchte ich eigentlich auch als Führungskraft wirken und sein und möchte mein Umfeld kennen. Später kam dann ganz viel, gerade in der langen Zeit bei der Telekom oder eben, du hast schon erwähnt, der T-Systems als große Telekom-Tochter, kam ganz viel Projektleitung, Projektmanagement-Ausbildung dazu. Es kamen wirklich große, komplexe Projekte, unterschiedliche Setups mit dazu, mit reihenweise tollen Kolleginnen und Kollegen, von denen ich erfahren durfte, auch was lernen durfte, mit denen ich arbeiten durfte. Geprägt haben mich da, glaube ich, auch nochmal zwei Sachen. Zum einen bin ich in der Telekom in so ein Förderprogramm reingekommen und durfte über die Telekom ein MBA machen, vor dem ich einen riesen Respekt hatte, weil man ja nicht nur Gutes hört, sondern auch so ein bisschen Ellbogengesellschaft und so weiter und auf was für Kolleginnen und Kollegen treffe ich in diesem Programm. Und am Ende muss ich sagen, ich habe 5 wirklich ganz tolle Freunde fürs Leben gewonnen aus diesem Programm. Der MBA hat einen Riesenspaß gemacht und ich habe ihn irgendwie viel besser absolviert, als ich mir selbst zugetraut hätte. Man hat also theoretisch nochmal sehr viel gelernt. Und in der Praxis habe ich bei der Telekom damals zusammen mit einem schon sehr, sehr erfahrenen Kollegen ein großes Projekt, eigentlich viel zu groß für die Berufserfahrung, die ich gesammelt hatte. Aber dieses Duo, so ein alter Hase mit ganz vielen spannenden Projekten und dann aber auch in Anführungszeichen der junge Wilde mit neuen Ideen. Wir haben erstens das Projekt sehr erfolgreich geleitet und spannend. Am Anfang dachte ich ja, ich lerne viel von ihm. Und er hat am Ende mal irgendwann gesagt, er hat auch ganz viel von mir gelernt, weil er kam natürlich noch aus so einer sehr autoritären Zeit und Mitarbeiterführung auf Distanz und ich war tatsächlich irgendwie gefühlt das Gegenteil an der Stelle. Das hat einen riesen Spaß letzten Endes gemacht und da habe ich wirklich auch viel mitgenommen. Eine weitere Erfahrung war dann der Wechsel in die Geschäftsleitung bei der Firma GESA. Ist ganz spannend, ist so ein klassischer Hidden Champion. Die haben eigentlich jemand gesucht mit Projektleitungserfahrung in der Produktion, ne, und haben mich damals über Eck kontaktiert, ob ich nicht jemand kenne, weil ich ja eben ein relativ großes Netzwerk habe. Ich kannte niemanden und nach einer Woche habe ich zurückgerufen, habe gesagt, ich kenne nur einen, das wäre ich, habe aber keine Produktionserfahrung, hätte riesen Lust. Ich musste dann natürlich seriös durchs Verfahren und AC und so weiter und dann bin ich es auch geworden. Das war total spannend, so ein Einblick. Jetzt war mir als Mann die Kosmetikwelt natürlich auch schon noch ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich glaube, ich habe ganz viel gelernt in der Zeit.
Kosmetikbranche?
Ja, ja, das war also, naja, es war ein Lieferant der Kosmetikbranche und es wurden eben Spezialmöbel, also wenn du heute in so ein Douglas reinkommst oder wo auch immer, dann stehen da ja diese ganzen Schränke, Regale, die vorbereitet sind auf irgendeiner Höhe, natürlich auf Griffhöhe, was weiß ich, Nagellack Nummer 1 und so weiter. Und das ist in jedem Land anders. Frauen sind unterschiedlich groß. Wir haben Länder mit, worüber man sich nie Gedanken macht, Länder, wo man 9 Monate im Jahr Handschuhe trägt. Deswegen wird der Nagellack eher ein bisschen weggepackt. Ja. Und dadurch haben die keine Serienproduktion, sondern tatsächlich je Land individuell. Und deswegen war das sehr nach Projektmanagement-Methodik gebaut, war also auch eine wahnsinnig spannende Phase. Danach kam die Firma Juwi, aufstrebender Projektentwickler erneuerbare Energien, auch Servicegesellschaft aufbauen, ein wahnsinniger Wachstum. Im Rückblick, dann kommen wir später vielleicht nochmal hin, auch zu schnell. Ja, und aber erstens diese Aufbauphase, neue Themen machen, auch nochmal zu spüren, dass die beiden Inhaber, wenn du 1, 2, 3 Themen gut machst, dir plötzlich auch noch was völlig Neuartiges an die Hand geben. Also so hat man mir irgendwann gesagt, wir wollen das Catering selbst machen, gründen eine Catering-Gesellschaft, wollen eine total regional, biologisch, saisonale Kantine aufbauen und die soll von der Technik her noch sehr energieeffizient sein. Und ich dachte, hey, super, ich, Erfahrung habe ich auf der anderen Seite des Dresens, entweder um was zu essen zu holen oder ganz andere Dinge dann auch noch eher abends am Dresen, aber man sieht dann, okay, wie funktioniert das mit den Methoden, die man gelernt hat, ja, aus dem Projektmanagement. Das heißt, ich brauche die richtigen Leute dafür. Das war schon auch nochmal eine Wahnsinnserfahrung. Später haben wir mit dieser Kantine sogar Preise gewonnen, was eigentlich ein Frevel ist bei meinem eigenen Küchentalent, will ich mal sagen. Ja. Juwi hat dann noch eine andere Prägung gehabt, weil nach dem rasanten Wachstum ging es dann damals durch den Stopp bei den Erneuerbaren. auch plötzlich rasant bergab. Die Freiflächenförderung wurde über Nacht im laufenden Business quasi gestrichen. Es gab noch in 3-4 anderen europäischen Ländern große gesetzliche Veränderungen. Es war das erste Mal so eine Welle, dass auch die Gesellschaft plötzlich negativ vielleicht gegen Windräder und große Solarflächen war. Sehr, sehr schade. Die Firma war sehr weit damals, wie das manchmal so ist, dass man halt vielleicht früh auch schon mal einen Schritt zu weit ist. Wir haben auch genug eigene Fehler in diesem rasanten Wachstum gemacht, aber es hat dann dazu geführt, dass wir auch nochmal einen großen Abbau hatten. Und das war tatsächlich auch nochmal eine sehr prägende Phase, wenn man jemanden rausnehmen muss, entlassen muss, um das wirklich Entlassungsgespräche zu führen von Menschen, die bis gestern eigentlich einen ganz tollen Job gemacht haben und auch als Typ in Ordnung sind. Das war brutal schwierig. Und da aber irgendwo bei sich selbst zu bleiben, wenn man ja eigentlich jemand ist, der doch mit Wertschätzung und so eher als Menschenfreund und Optimist durchs Leben geht, das hat schon auch noch mal ein ganzes Stück geprägt.
Ich muss mich konzentrieren, weil wir waren jetzt, also bei welcher Branche sind wir jetzt? Wir waren bei
erneuerbare Energien sind wir gerade.
Dann waren wir dieser Produktion, jetzt sind wir bei erneuerbaren Energien. Okay.
Ja, wird schon spannend.
Option Nummer 3. Die Telekom war noch mit dabei.
Ja, die hatten wir ja zwischendurch, genau. Die Telekom war auch schon mit dabei. Aber im Prinzip eint immer, es ging immer um IT, es ging immer um Service, Beschwerdemanagement, internes Account Management, Organisation, Strategie, also immer so ein bisschen die Arbeit, die Dinge zu tun, damit der Laden läuft, also der Schmierstoff im Motor. Gut, das schreibt man so nicht auf die Visitenkarte, deswegen steht dann da was weiß ich, Geschäftsführer Service und Solutions oder so ähnlich, klingt besser als Schmierstoff letzten Endes. Ja, und Mitarbeiter Nummer, was weiß ich wie viel, der dann gehen musste bei Juvi, das war dann tatsächlich auch ich selbst, weil wir beide Gesellschaften, die ich verantwortet habe, zugemacht haben. Das lehrt irgendwo auch nochmal ein bisschen Demut, ohne dass ich jetzt sage, vorher bin ich nur auf Wolke 7 unterwegs gewesen, aber es war dann tatsächlich auch eine harte Phase und für mich selbst das erste Mal die Erfahrung, dass auch irgendwie im Briefkasten 25 Absagen landen oder so ähnlich, ja, das kannte ich vorher tatsächlich nicht, mir ist es dann vielleicht wirklich ein bisschen zugeflogen, dann hatten wir da gerade eine schlechtere Stimmung, dann war ich vielleicht auch erst 4-5 Jahre in so einer Geschäftsführungsrolle und dann hat das tatsächlich ein bisschen gedauert und hat mich aber letzten Endes auch zu einer weiteren sehr prägenden und ganz tollen Station geführt, familiengeführtes Unternehmen. Eigentlich waren es zwei, zum einen die Persona Service als große Zeitarbeitsfirma und Personalberatungsfirma, wirklich große, die Nummer 3 in Deutschland und die gleiche Familienstruktur sozusagen ist auch noch der Gesellschafter des Immobilienservice Deutschland, ein relativ großer Facility Management Dienstleister. Wieder eine andere Branche, vor allen Dingen aber auch eine andere Organisation, plötzlich familiengeführt. Aber die Themen, die ich verantworten durfte und für die man mich an Bord geholt hat, waren natürlich wieder IT, Einkauf, Personal, Organisation. Von daher passt das schon ganz gut. Da habe ich nochmal gelernt und einen super Einblick gehabt, wie wichtig das ist eigentlich für Klarheit und einheitliche Abläufe in so einer großen Flächenorganisation zu sorgen. Ich sage mal, von Flensburg bis Kufstein gibt es keine Ausnahmen, sondern Prozess A läuft überall, wie Prozess A definiert wurde und es gibt überall die gleiche Ausstattung und. Das war dort wirklich super perfektioniert, von daher auch eine tolle Erfahrung.
Ne? Du willst damit sagen, dass die Leute in diesem Unternehmen sich tatsächlich an die Prozessbeschreibungen halten?
Also wenn ich das so sagen darf, ist das das leuchtende Beispiel. Also natürlich gibt es sicherlich auch dort Experten, die versucht haben, die Lücke oder die Biegemöglichkeit zu finden, aber besser organisiert und besser eingehalten, würde ich jetzt rückblickend sagen, bisher keine andere Station, wo das so klar und so stringent letzten Endes gewesen ist. Das Tolle ist, das gilt für alle. Also wenn die Regelung war, wir sitzen um 8 Uhr am Schreibtisch, dann gilt das auch für die Geschäftsführung. Ja? Das mag einen persönlich in dem Moment, zumal das für mich ein Pendeljob war, so ein paar Minuten irgendwie auch mal ärgern zwischendurch. aber es passt voll zu meinem Naturell, dass ich für mich persönlich, nur weil ich zufällig da oben irgendwie eine Rolle spielen darf, keine Ausnahmen. Das fand ich dann in Summe tatsächlich auch gut und auch sehr passend. Ja, und von da war dann einfach die Chance. Ich bin schon ganz, ganz viele Jahre Mitglied im Arbeiter-Samariter-Bund, so ein typisch zahlendes Mitglied. Und ab und zu nutzt man mal eine Leistung, gerade als meine Schwiegermutter noch gelebt hat, dass man sich mal von A nach B transportieren lässt oder ähnliches. Wir haben das schon immer unterstützt. Wir haben damals auch noch in Wiesbaden gewohnt und in Wiesbaden ist der ASB im Stadtbild einfach nicht wegzudenken. Es gibt andere weiße Flecken in dieser Republik, da kennt man mehr die anderen Teilnehmer am Hilfsorganisations- und Wohlfahrtsmarkt, aber in Wiesbaden spielt schon der ASB auch eine große Rolle. Von daher war ich viele Jahre Mitglied und der ASB in Hessen ist eine relativ große Organisation, hat damals auch überlegt, um das alles noch zu managen, eine Doppelspitze letzten Endes aufzubauen und haben eben zum Start auch jemand gesucht, der genau die Themen macht, die ich vermeintlich kann, also IT, Personal, Orga, Einkauf, die ganzen Querschnittsthemen, damit der Laden läuft. Und so haben wir dann zusammengefunden. Das passt ganz gut, weil ich zumindest im Selbstbild auch ein großes soziales Herz habe und mich an der Stelle auch schon immer engagiere. Also schon ganz früh angefangen über private Connections mit einem Arzt in Mannheim, eine Schule in Sri Lanka zu fördern. War viele Jahre Mentor bei den Joblingen, einer ganz tollen Organisation, die dafür sorgt, dass junge Leute, die Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, im Berufsleben einen Ausbildungsplatz zu finden, sich da zu kümmern, und hatte auch schon früh, also in meiner Schulzeit, wir hatten eben einen Handball- und Schulkollegen, der durch einen Autounfall schwer verletzt war und eine lebenslange Behinderung davon getragen hat. Vielleicht hat das auch irgendwo noch Einfluss genommen, dass da immer schon ein gewisses Engagement letzten Endes da war. Und dann hat das total gut gepasst zu sagen, kann ich einen Beitrag leisten? Ich bin nun mal kein Pfleger, kein Retter, aber vielleicht kann ich mit dem, was ich kann, einen Beitrag leisten, dass die Organisation noch ein kleines bisschen besser arbeiten kann. Und das hat dann letzten Endes auch funktioniert. Wie das dann so ist, gab es Veränderungen. Der Kollege von der Doppelspitze ging dann von Bord und dann hat man gefragt, man war vielleicht auch organisatorisch zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif für eine Doppelspitze und hat mir letzten Endes die Gesamtverantwortung übertragen, sodass ich mich in die anderen Themen eben auch ein Stück weit eindenken musste. Mhm. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Also Neues reindenken und dann aber auch wieder Strukturen schaffen und als Führungskraft klar erkennen, wo muss ich loslassen, ja, wo brauche ich Experten, wo habe ich Vertrauen und diese Dinge. Ja, das ist vielleicht der Weg bis heute. Wie bin ich da hingekommen? Warum bin ich da? Warum mache ich das, was ich mache? Und warum kann ich das möglicherweise auch einigermaßen gut?
Ja. Spannend. Da waren jetzt wirklich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, Mats.
Das ist auch gut so.
Da waren echt viele Branchen dabei. Du hast es selber gesagt, der rote Faden, der sich durchzieht, ist deine Fachexpertise in dem Bereich IT. Also das heißt, es war schon immer ein ähnliches Thema. Nichtsdestotrotz ist es da oder erscheint es mir ungewöhnlich, die Branche so oft zu wechseln. Was hat dich denn an diesem Wechsel der Branchen gereizt? Oder war das vielleicht gar nicht so bewusst, sondern ist passiert?
Also ich würde tatsächlich sagen, es ist passiert. Auch da gilt, es gab keinen Plan. Es gibt immer total unterschiedliche Gründe letzten Endes, auch gerade in so einer Rückbetrachtung. Warum ging es auf welcher Station zu Ende? Was ich aber klar sagen kann, was mich geprägt hat zu Beginn, also ich bin ja ganz bewusst in diese Schiene mit dem Projektmanagement gegangen, weil ich das einfach wahnsinnig spannend fand zu sagen, ich kann bei unterschiedlichen Kunden auch in unterschiedlichen Themenstellungen mit den Methoden des Projektmanagements agieren. Als ich noch jung und auch ein Stück weit naiv war, habe ich vielleicht auch wirklich gedacht, heute ist es ein großes IT-Projekt und morgen kannst du irgendwo eine Autobahnbrücke bauen als Projektmanager. In der Theorie funktioniert das mit all diesen Methoden wahrscheinlich auch. Dann gibt es ein ganz tolles Buch, was ich irgendwann mal gelesen habe, und das ist ja so, heute macht dir ja Amazon Vorschläge, aber damals war eben so, von wegen, wenn du das gelesen hast, lies das und so weiter. Aber das war damals Zufall, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Es hat mich magisch angezogen. jetzt kann ich den Namen immer nicht so sensationell aussprechen, aber der Mann heißt Daniel Götefröd, ja, oder ähnlich. Also Daniel ist bestimmt noch hundertprozentig richtig bei Götefröd, bin ich mir nicht sicher.
Wir werden das recherchieren.
Genau. Das Buch heißt Wie ein Vogel im Aquarium und handelt von seiner Geschichte, der eigentlich als Philosophielehrer in Frankreich, als ihm seine Frau oder Freundin offerierte, dass man eben demnächst zu dritt sein wird, festgestellt hat, dass das Gehalt eines Philosophielehrers ziemlich dünn ist. Er sich was überlegt hat, um die Familie zu bezahlen und ist als klassischer Gebrauchtwagen- oder Neuwagenverkäufer in die Automobilindustrie gewechselt und hat durch diese fremde Perspektive, der Mann war später Vorstand bei Ford, der war Vorstand bei VW, der hat es geschafft, durch diese Fragen, die vielleicht anders sind, wenn immer wieder Experten einer Branche im Raum sitzen, die es natürlich braucht, weil nur Fremde, dann geht es wahrscheinlich ziemlich in die Hosen. Aber so der eine, der drin ist und irgendwie komische oder einfach schlichtweg andere Fragen stellt und sich auch nicht mit diesem, haben wir doch schon immer so gemacht, abspeisen lässt, sondern das ein Stück weit verstehen will oder eben auch mal hinterfragt, eine andere Perspektive mitbringt. Das finde ich, das beschreibt es ganz gut und das ist auch so das, was ich für mich mitgenommen habe, dass ich, sagen wir mal, von meiner Seite aus zumindest keinerlei Angst habe, die Branche zu wechseln. Das nimmt natürlich auch zu, wenn man sagt, okay, jetzt reden wir heute über einen Mats, der das schon ein paar Mal irgendwie hingekriegt hat. Ja, und von daher ist das natürlich beim nächsten Mal, wenn sich das ergibt, gehst du da auch schon ein Stück weit selbstbewusster oder souveräner mit um. Aber ich finde, das ist auch noch eine Riesenchance letzten Endes, jetzt weniger wegen mir, aber generell, das wäre immer so mein Appell und die Anregung an all die Wirtschaftsunternehmen, die dann immer denken, das geht nur, was weiß ich, jetzt wohne ich ja in der Nähe von Frankfurt, da kann man natürlich schön auf die Banken schielen und sagen, wenn die Banker immer nur Banker einstellen, ja, das ist Quatsch, das wäre nicht verkehrt, die würden in ihren Vorstandsriegen auch mal jemand einen in Anführungszeichen bunten Vogel vielleicht dazu holen. Ich glaube, das passiert so langsam auch. Wir haben ja an anderer Stelle in den Projekten in Unternehmen mittlerweile gerade durch den Vormarsch so von Design Thinking und Co. mit total gemischten Teams. Das ist einfach was, was ich klasse finde und halt auch selbst erlebt habe. Das tut gut, ne? So eine andere Perspektive mal reinzubringen. Da kommt natürlich auch irgendwas bei raus, was dann doch in die Tonne kommt, aber das hilft dabei. Aber es gab keine spezielle Motivation. Das ist total, also wenn wir einfach nochmal Sony Music rauspicken, das war ja gleich die erste echte Berufserfahrung. Da hätte ich natürlich theoretisch bis zur Rente arbeiten können. Das hat ja ziemlich gut gepasst. Nun sind die damals aber leider auf die Idee gekommen, nach Berlin umziehen zu wollen.
Super.
Ja, heute, also wenn die mich heute noch mal fragen, weiß ich, also heute als mittelolder Typ finde ich Berlin auch viel spannender. Damals war das einfach, Berlin war für mich eine Riesenbaustelle und als Landei von einem kleinen Dorf, da war schon das Abenteuer nach Frankfurt zu ziehen riesig und Berlin war mir, das war mir nichts. Und so bin ich dann da letzten Endes gegangen. Ja.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Ich finde es total spannend, weil du gerade gesagt hast, du hast nie Angst gehabt vor diesem Branchenwechsel. Ja, ich hätte jetzt gefragt, was hat dir auch den Mut gegeben? Aber nochmal ein Punkt, den ich nochmal rausgreifen würde, ist, dass Menschen offensichtlich an manchen Stellen so ganz angstfrei sein können. Also du mit deinen Branchenwechseln. Der Wechsel vom Land in die Stadt ist dir offensichtlich nicht ganz so leicht gefallen. Also, da gab es dann doch Hemmnisse. Also was hat den Wechsel an der anderen Stelle so leicht gemacht? Oder was hat dich da so mutig gemacht oder so angstfrei, wie auch immer du es nennen möchtest?
am Ende tatsächlich das, dass ich ja sage, die Themen, also ich bin ja nicht auf die verrückte Idee gekommen, jetzt zu sagen, ich höre bei Sony Music auf und bewerbe mich bei irgendeiner Bank, ja, und möchte Banker sein oder am besten noch gleich Führungskraft im Wertpapiergeschäft oder sowas. Die Themen, die ich mitgenommen habe, waren ja die, sage ich mal, die ich auf der vorherigen Station irgendwie schon betreut habe. Und dann hast du so, und das muss auch, glaube ich, sein, dass du zwei, drei Sachen im Gepäck hast, für die du dann wechselst, wo du sagst, das kann ich. Und dadurch holst du dir am Anfang auch Sicherheit. Dadurch kannst du auch zeigen, jawohl, irgendwas kannst du auch als der bunte Vogel oder der Branchenfremde. Es ist aber auch total wichtig. Bei GESA habe ich zum ersten Mal eine Abteilung bekommen, weil so ein Geschäft, in der Geschäftsleitung kannst du ja nicht nur für einen Bereich, da muss ja irgendwie mehr bei rumkommen. Und dann hat sich irgendjemand ausgedacht, man gibt dem Matern noch die Designabteilung in die Hand. Und das war jetzt was, davon habe ich wirklich 0,0 Ahnung.
Echt? Als Steinmetz? Ich dachte, da hätte man vielleicht irgendwie, gibt es da so ein Auge?
Aber von Design und Farben und ja, also vielleicht gibt es da ganz weit unten noch ein ganz kleines Talent, aber also wenn ich da auch nur einmal mitgeredet hätte, sage ich mal, dann wäre das für die Firma und die Designabteilung nicht so gut gewesen. Aber da musste ich mich also darauf verlassen, zu sagen, okay, da kannst du wirklich nicht reingrätschen, da wirst du auch nicht im Notfall, wobei ich jetzt von Hause aus, glaube ich, schon auch grundsätzlich ganz gutes Delegationsgehen und Vertrauen habe ich sowieso habe. Aber im Notfall ist immer, wenn es bei IT war, früher dann Ärmel hoch und selber noch mit gelöst, das Thema, das schied da aus. Also von daher zuhören, geschickte, komische Fragen stellen, vertrauen und sich wirklich auf die Führung zu konzentrieren, war da auch schon nochmal eine wichtige Schule. Mhm. Dann hat man eben auch gesehen, auch das hat vielleicht überraschenderweise, wie auch immer, hat gut geklappt. Ja. Und das hilft natürlich, dass du sagst, okay, bei einem weiteren Wechsel hast du Respekt natürlich vor der Aufgabe, vor allem, was neu ist. Aber Angst ist ja in vielen Lebenslagen ein ganz schlechter Berater. Und von daher gibt es da auch einfach keine Angst. Und man ist dann auch mutig und sagt, das traue ich mir zu. Ich werfe meinen Hut in den Ring, guck mal, was daraus wird. Und bis jetzt, muss ich sagen, hat das, glaube ich, auf allen Stationen auch gut hingehauen. Aber es war nie der Plan.
Das war nie der, also ja. Und weißt du, jetzt beim Zuhören kam mir gerade gedanklich so eine Parallele, weil du erzählt hast, auch wenn die Branchen gewechselt haben, es gab immer etwas, was du mitgenommen hast. Also es gab ja tatsächlich einen roten Faden. Das heißt, du konntest dich, ich sage das jetzt mal ein bisschen pathetisch, auf deine Kraft und auch auf deine Kompetenz verlassen und die immer wieder einbringen. Also eigentlich auf eine innere Stabilität konntest du dich verlassen. Und ich finde, das ist so eine super Parallele zu dem, was wir insgesamt gerade in der Welt erleben und in der Unternehmenswelt erleben, dass ja alle darunter leiden, dass alles immer unplanbarer wird, immer alles sich viel schneller verändert. Und dass das Ängste auslöst, dass einem irgendwie die Dinge unter den Füßen wegrutschen. Also das versuche ich immer Führungskräften zu sagen, wie, wenn es darum geht, wie kann ich mit Unsicherheit umgehen? Also je unsicherer das Umfeld ist, was wir nicht beeinflussen können, desto wichtiger wird es, eine innere Stabilität zu haben und zu wissen, wer man ist, was man kann, wie man unterwegs sein möchte. Und das scheint dir gut gelungen zu sein, im Sinne von, ich weiß, welche Themen meine sind, wo ich mich zu Hause fühle, mit welchen Werten ich unterwegs bin. Und so hast du dich dann scheinbar durch diese unterschiedlichen Branchen bewegt.
Bei Werten und wie ich bin als Typ, würde ich jetzt mal sagen, da bin ich auch tatsächlich sehr stabil. Das ist auch in jedem Unternehmen oder auch in den Prozessen davor, bevor man in eine neue Branche und in ein Unternehmen kommt. So, bei mir gibt es immer nur 100% Matz. Wo Matz draufsteht, ist auch Matz drin.
Ich von wem war denn der Spruch nochmal?
Ich spiele keine Rolle und versuche da tatsächlich irgendwo sehr authentisch letzten Endes zu sein und bin da auch, deswegen passt auch hier dein Thema so super, weil ich sage, vielleicht bin ich also wenn man jetzt irgendwie so ein Benchmark machen würde, bin ich vielleicht auch ein Ticken offener und näher oder nahbarer als manch andere, in der Geschäftsführungs- oder Vorstandsrolle am Ende des Tages. Mir ist das schon wichtig, mit meinem, nennen wir es mal, Kernteam und mit den engsten Kollegen, dann, dass die auch einfach wissen, wie es mir geht. Und am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch mit zwei Armen und zwei Beinen. Und ich sage dann immer manchmal, weil ich nichts anderes kann, muss ich diese Rolle als Chef spielen. Das kann ich glücklicherweise offensichtlich ganz gut, so dass das Dirigieren eines großen Orchesters, ja, und das hilft schon an der Stelle, eine gewisse Bodenständigkeit und aber trotzdem mit Selbstbewusstsein und Ehrgeiz besetzt, ja, und ja, es funktioniert eben relativ gut. Und man kriegt ja auch das ein Stück weit zurückgespiegelt oder erlebt nochmal. Soll ja sportlich bleiben heute Morgen. Deswegen nehme ich mal, er hat ganz tolle Fußballvereine trainiert, aber nicht meinen bisher und wird es wohl auch nicht mehr tun. Aber Jürgen Klopp hat mal gesagt, es ist, also entscheidend ist eigentlich, was die Menschen und dein Umfeld von dir denkt, wenn du irgendwann gehst. Ne? Nicht, wenn du kommst und du bist der tolle Neue. Und das ist sowas, wo ich heute sage, da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich glaube, egal auf welcher Station, ich könnte sie alle besuchen. Man würde mir wahrscheinlich einen leckeren Kaffee servieren und freuen sich auch alle. Ich bin auch mit vielen noch vernetzt. Jetzt gerade aktuell hat eine ehemalige Kollegin auch an einer anderen Stelle eine Empfehlung für mich abgegeben. Und das ist einfach was, wo ich sage, das ist toll. Ja, also keine Frage, wäre es auch toll, am Ende des Tages zu sagen, hey, ich war 40 Jahre in einer Firma oder was auch immer. Das gibt es ja heute viel, viel seltener. Aber insgesamt, also bei so Sachen, sage ich mal, ich schaue da stolz zurück. Ansonsten ist der Rückspiegel jetzt sowieso kein guter Berater. Es hat sich eben so ergeben und entwickelt. Oh. Mhm. Und das ist aber ein schönes Gefühl.
Einer meiner Kunden hat immer gesagt, wenn du Führungskraft bist, dann frage dich oder führe so, dass irgendwann du dich von deinem Team führen lassen könntest. Also die Rollen wechseln. Ja, das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke von, was sagen die Leute, wenn du gehst. Ja, so. Ja. Und wenn dann die Führung immer noch klappt, ohne Rachegedanken, dann ist das super. Mats, ich würde gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du hast es gerade schon angedeutet, Empfehlungsschreiben und so. Du bist gerade in der Phase der beruflichen Neuorientierung. Welche Gefühle spielen da eine Rolle?
Ganz viele spielen da tatsächlich eine Rolle. Also zunächst mal ist es tatsächlich auch ein Stück weit eine Enttäuschung, dass jetzt was zu Ende geht, was lange Zeit sehr gut gepasst hat. Ja? Aber ich bin tatsächlich auch sehr konsequent, wenn man eben erkennt, dass gewisse Vorgehensweisen einfach in eine unterschiedliche Richtung sich entwickeln und man dann diese berühmte Take it, leave it or change it, andersrum, take it, change it or leave it, ja, irgendwo zu nehmen. Und take it, das ist was, das kann ich sowieso nicht. Also ich spreche an, wenn es Dinge gibt, die mich stören. Und wenn man dann erkennt, das kann ich jetzt offensichtlich nicht ändern. Ne? Mir fehlt die Kraft oder das, wofür ich stehe, passt jetzt vielleicht auch in diese Phase nicht mehr. Dann bin ich konsequent und dann nehme ich eben den Leave it. Ja? Das habe ich an der Stelle getan, auch tatsächlich ohne Plan B. Ja? Also das ist auch das erste Mal in meinem Leben. Also wenn ich bei Juvi am Ende zum ersten Mal, sagen wir mal, nicht meine Entscheidung war, was Neues zu machen, dann war es jetzt eine, dass ich auch erstmalig, dafür muss man 54,5 werden, ohne Plan B gekündigt habe. Das war auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, am Ende des Tages, und natürlich war das dann auch erstmal aufwühlend für alle Beteiligten, ich glaube, es ist für beide Seiten richtig, für beide Seiten hoffentlich, oder es ist für beide Seiten schade, aber ich glaube, es ist richtig. Und wenn wir später mal drauf zurückgucken, dann werden wir wahrscheinlich sagen, es war 6 Jahre lang eine tolle Zeit, aber jetzt muss auch irgendein Wechsel stattfinden. Und das habe ich für mich eben erkannt und habe dann gesagt, okay, hier trennen sich jetzt die Wege und dann ist man erstmal, natürlich bist du aufgewühlt in so einer, also auch wenn das hier vorher alles nach irgendeinem so souveränen Mats klingt, der mit Veränderungen umgehen kann, du bist aufgewühlt. Ich habe die ersten 10 Tage gedacht, auf keinen Fall, habe jetzt keine Lust mehr, bin jetzt irgendwie 16 Jahre in Geschäftsleitungs-, Geschäftsführungsposition. Ich werde jetzt Berater oder was auch immer, das mit der Führung lassen wir weg. Ich habe gesagt, Sozialwirtschaft und Hilfsorganisation und Wohlfahrt, oh, das ist immer so, es ist aufwühlend, es ist emotional. Das lasse ich auch. Ich gehe zurück in die Privatwirtschaft oder so. Das war so die ersten 10 Tage, so zack, dann habe ich mich sortiert, was kann ich gut, was will ich eigentlich machen? Und dann war relativ schnell klar für mich, nein, ich möchte total gerne mein Know-how, meine Erfahrung weiterhin im sozialwirtschaftlichen oder im Hilfsorganisationsbereich einbringen. Also irgendwas, was in meinem Wertesystem auf jeden Fall eine gesellschaftliche Relevanz hat. Das möchte ich gerne machen, ne? Und dann auch definitiv doch wieder in einer Geschäftsführungs- oder Vorstandsrolle. Dann sortierst du dich, dann bringst du deine Unterlagen mal auf Vordermann, dann startest du in so einen Prozess und da, finde ich, erlebt man wirklich ganz viel, weil zum einen ist es ja so, du sitzt selbst als Führungskraft relativ oft in Bewerbungsgesprächen auf der anderen Seite des Tisches und im Selbstbild versuche ich es immer den Bewerbern so angenehm und so normal wie möglich zu machen, aber es ist eben kein normales Gespräch. Und für den Bewerber, je nachdem, wie groß oder klein der persönliche Druck ist, ist es immer eine sehr besondere Situation. Dann ist es so, wenn man dann, also die ein oder andere Frage, die man vielleicht vor 10 Jahren vielleicht mal zum Auflockern noch bringen konnte, da muss man heute schon wieder überlegen, geht das noch, geht es nicht mehr? Es läuft oftmals auch nach so einem gewissen Schema ab, was auf der einen Seite gut ist, damit man eine Vergleichbarkeit hat, wenn man überhaupt viele Bewerber für die Position hatte. Auf der anderen Seite, wenn ich es mir basteln könnte, wie ich es wollte, dann wären das einfach wie wir beide heute Morgen ein ganz normales Gespräch und am Ende würde man sagen, okay, diejenige oder derjenige, der mir gegenüber saß, der hat mir total gut gefallen, der kann 7 von 10 Kriterien erfüllen und erscheint irgendwie die anderen 3, die kann man ihm auch noch beibringen, wenn es der richtige Mensch für unsere Organisation ist, ne? Das funktioniert leider nicht. Und so funktioniert es auch dann im eigenen Prozess, wenn du die Seiten wechselst, dann letzten Endes natürlich auch nicht. Dann sitzt du als langjähriger Geschäftsführer in irgendwelchen Gesprächssituationen. Mal sind es wirklich sehr intensive, viele persönliche Gespräche. Dann sind es aber auch die Klassiker mit Psychotests und Fallstudien. Die beiden Dinge finde ich noch gut. Mein persönliches Reizthema ist dann eher das klassische Assessment Center. Nicht, weil ich Angst davor hätte, sondern weil ich meine persönliche Meinung an der Stelle ist, dass es für einen Auswahlprozess nicht das richtige Instrument ist für eine Personalentwicklung, wenn das, was man da feststellt, von demjenigen, der dich vielleicht auch ein paar Jahre geführt hat, ergänzt wird, dann kann es schon das Richtige sein in so einem Auswahlprozess, also zumindest ist das meine Meinung an der Stelle, ist das irgendwie nicht so ganz passend. Ich würde es jetzt in meinem Unternehmen, wäre das Instrument nicht dabei, so ein Test, wo man nochmal rausfindet, was beispielhaft die Disk-Analyse oder sowas, das finde ich schon gut zur Ergänzung. Das geht auch gut mit jemand, der dir fremd ist, weil du einfach siehst, wie ist er so als Typ, aber so ein Assessment Center mit den typischen, da sitzt jetzt ein Mitarbeiter vor dir und der will mehr Geld oder der will das Projekt nicht annehmen, was du hast und er ist so gebrieft, dass er ganz besonders zickig sein soll und du musst dich aber durchsetzen. Das ist einfach auch anders als nachher im normalen Leben, wo du deinen Mitarbeiter auch erstens schon gut kennst, ja, und zweitens ja doch auch beide Seiten ein bisschen gucken, wie lässt sich ein Kompromiss finden. Das finde ich schade und ansonsten ist es natürlich wahnsinnig aufregend. Ich habe jetzt das Glück, dass ich relativ viele Gespräche führen darf. Das tut natürlich tatsächlich auch der Psyche dann gut, wenn man sagen kann, oh, ich bin so ein kleines bisschen, ist man gefragt. Ja, ich finde es auch ganz toll, welche unterschiedlichen Gespräche-Setups es gibt. Ich habe zu meiner Frau, habe ich mal gesagt, also wenn es jemand bezahlen würde, könnte ich hauptberuflich Bewerber werden. Das ist spannend. Auch was es für tolle Unternehmen gibt, von denen du vorher nicht oder wenig gehört hast. Ja, und dann kommen die um die Ecke und können dir sowas sagen wie, wir sind 3.500 Leute oder wir sind sogar 11.000 Leute, wo man wirklich sagt, wow, Wahnsinn. Ja. Also spannend.
Weil du den Bewerbungsprozess gerade so beschreibst, jetzt ja aus der Bewerberbrille, aber auch nochmal Also sowohl aus dieser Perspektive als auch aus der Perspektive der Führungskraft, was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn Gefühle oder nennen wir es in dem Fall mal die Intuition in so einem Bewerbungsprozess?
Das ist ein heißes Thema in der heutigen Zeit, wo ja auch dann wieder ganz viel mit KI oder nach Standardfragebogen rausgefiltert wird, dass und man ja natürlich auch dieses Ganze, wo man sagt, irgendwas steckt in dir drin, wo du vielleicht doch jemand auch schon ein bisschen in eine Schublade presst. Das weiß ich nicht so. Also es ist ein Element, was auf jeden Fall eine Rolle spielen muss. Und ich finde gerade bei Menschen, je nach Größe des Unternehmens, aber die da auch schon an eine Stelle kommen, wo sie was bewegen, wo sie einen gewissen Einfluss auf andere Menschen in der Organisation haben, muss schon auch ein bisschen Gefühl, Intuition, Bauchgefühl noch mit dabei sein. Abgerundet natürlich mit den Unterlagen, die man bekommt, abgerundet vielleicht mit so einem Test, der irgendwie, wo du wirklich rausfindest, ist der Mensch auch authentisch und überlegt nicht allzu lang, was muss ich antworten, damit ich diesen Job bekomme, sondern es kommt einfach raus, okay, der hat so geantwortet, wie er ist und es passt oder passt dann nicht. Ich finde, es spielt eine große Rolle, weil man einfach auch an vielen Stellen sieht, wenn der Typ Mensch, der da vor einem sitzt, wenn der will, wenn der Lust hat zu arbeiten, wenn der grundsätzlich positiv und engagiert ist, dann gibt es so viel, was man lernen kann und ihm beibringen kann. Und das ist so das, also diesen Antrieb festzustellen, das wird für mich manchmal unterschätzt. Ja, das ist ja genauso wie die Stellenausschreibung hat ja sowieso immer, jeder sucht die berühmte eierlegende Wollmilchsau, dann lesen wir den ganzen Tag, was wir für einen Fachkräftemangel haben. Dann zum Glück geht ja jetzt schon mal die Zeit zu Ende, wo hier so die 54-Jährigen aussortiert werden und man sagt, das wird nichts mehr, wo ich immer sage, Mann, wir müssen doch sowieso noch 13 bis 15 Jahre oder noch länger arbeiten. Und was gibt es eigentlich Besseres, als diese Altersklasse zu verpflichten? Da sind bei normalem Lebenslauf, wenn man denn Familie hatte, die Kinder wahrscheinlich schon langsam groß. Ja, und man kann auch wieder in Anführungszeichen Vollgas geben. Man kombiniert Berufserfahrung mit Lebenserfahrung. Ja, ich finde, das hat schon was. Also ich finde, es muss so eine Mischung sein aus standardisierten Dingen, um auch eine gewisse Vergleichbarkeit hinzubekommen. Aber ich finde schon auch, dass Gefühl an sich da eine Rolle spielt, weil man macht ganz viel kaputt, wenn man den 100% passenden vom Lebenslauf und von den Hard Skills findet, der dann aber einfach nicht ins Team oder in die Organisation passt.
Ne? Das ist der springende Punkt, deshalb habe ich es dich gefragt. Also ich muss ganz vorsichtig sein, ja, ich bin keine Expertin für Auswahlprozesse. Ich komme ja ins Spiel als Coach, wenn es irgendwie hakt, also wenn die Führung schwierig wird oder wenn es die neue Führungsrolle zu gestalten gibt oder wenn es Konflikte im Team gibt. Und ich habe es deshalb gefragt, weil mir in meinen Jobsituationen halt immer wieder deutlich wird, wie sehr Führungsarbeit ein Beziehungsgeschehen ist. Und deswegen denke ich, natürlich spielen die Hard Facts eine Rolle. Natürlich geht es um Kompetenz. Natürlich geht es um eine bestimmte Erfahrung, die ich auch beweisen konnte, in einem bestimmten Weg, den ich gegangen bin. Aber ich glaube, dass wir sowohl auf der BewerberInnenseite als auch auf der Seite der Suchenden ruhig dieses Stimmchen in uns, ja, dieses Bauchgefühl etwas mehr achten dürfen oder zumindest mit in die Waagschale legen dürfen. Also das würde ich auch sagen, ob es dann das Ausschlaggebende sein soll, da halte ich mich mal zurück. Aber ich glaube, dass wir es unterschätzen, sondern dass wir eigentlich sehr früh in einem Prozess auch wissen, ob das was werden kann oder ob das nichts werden kann. Und dass, wenn sich dann der Kopf einschaltet und die Dinge verargumentiert, ja, dann ist es eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas schwierig ist. Ne?
Ja, da hast du völlig recht. Du hast jetzt gerade die Bewerberperspektive, da ist es natürlich auch. Also ich gönne es jedem, der in so einem Prozess ist, nachher, dass er nicht den Druck hat oder die Wahl hat, dass er das auch ein Stück weit berücksichtigen kann. Weil natürlich auch von der Seite spielt es eine Rolle, wenn du aus so einem Termin rausgehst und sagst, boah, nee, das war, ich habe das zwar vielleicht gut gemacht, aber irgendwie war das komisch, dass die Art und Weise oder das, was man vorher recherchiert hat, wo man sagt, das passt nicht so richtig für mich. Es ist dann schade, wenn man es vielleicht aufgrund, sage ich jetzt mal, persönlich-wirtschaftlichem Druck dann trotzdem annehmen muss, weil ich glaube, es wird dann nicht so gut, wie wenn du den berühmten, sagen wir mal, fast perfekt Match hinkriegst, dass du sagst, das passt alles. Ja, man kriegt ein Gefühl, du kriegst auch in 2, 3 Bewerbergesprächen natürlich nicht raus, wie es dann wirklich ist. Und gerade die großen Unternehmen, die alle viel in Employer Branding und sowas investiert haben, wo du sagst, wenn du rein die Webseite und die Dinge und die Auftritte hier auf LinkedIn und Co. analysierst, dann ist das hier, da fließt Milch und Honig im Wasserhahn, ja, und es ist alles nur toll, ja, und wenn du dann plötzlich da bist oder das Glück hast, dass du jemanden anrufen kannst, der da lange arbeitet und du ihn kennst, dann ist es vielleicht auch nur ein Stück weit normal. Und gerade als Bewerber, wenn du nicht den Druck hast oder so eine Variante wie ich jetzt hier ohne Plan B, dann hast du ja vielleicht auch so eine Veränderungslust. Man sagt ja oft, das Gras ist auf der anderen Seite grüner, ja, und dann ziehst du deine eigene Firma, was vielleicht auch alles nur normal oder vielleicht auch mal schlecht läuft, und du denkst dir, bei der Firma auf der anderen Seite des Flusses läuft das bestimmt viel besser und sieht auch erstmal so aus. Ne? Das ist halt relativ schwierig. Von daher ist ja auch, also ich finde die Probezeit zum Beispiel, finde ich ein ganz tolles Werkzeug. Natürlich hat man die im ersten Moment, denkt man immer, oh ja, die Firma, die muss nach 5 Monaten entscheiden, ob der Typ jetzt passt oder nicht, oder die Frau, wie auch immer, wen man da eingestellt hat. Aber es ist ja auch eine Chance für den Bewerber zu sagen, nee, was ich hier in den ersten Monaten gefühlt habe, ist ganz anders als der Employer Branding Auftritt, als die Webseite, als das vermittelte Gefühl im Gespräch.
Ne? Ja, absolut. Ja. Also das finde ich auch, ich bin auch Probezeit-Fan und würde immer empfehlen, also vor allen Dingen in den Coachings empfehle ich Führungskräften, nehmen Sie das ernst und machen Sie davon Gebrauch, aber allein, ja. Und ich glaube, das ist was auch wieder auf beiden Seiten zu erleben ist, ne? Wenn der Druck so groß ist, weil der Mangel so stark erlebt wird, dann beißt man sich durch eine Probezeit, obwohl man eigentlich innerlich weiß, ja, das wird nichts. Ja? Und das gilt sowohl für die Arbeitgeberseite als auch für die Arbeitnehmerseite. Es lohnt sich, im Interesse der eigenen, ich sage, des eigenen Seelenfriedens, ja, und der Ruhe in der Organisation, sich dann doch noch mal die Mühe zu machen, nach jemand anderem zu suchen oder nach einer anderen Organisation zu suchen, wenn man merkt, irgendwas ist einfach nicht so, wie es sein soll. Ja, bei allem Wissen darum, dass perfekt auch irgendwie unheimlich ist und dass das möglicherweise nicht gibt, der irgendwas immer ist, aber...
Das stimmt. Und das finde ich zum Beispiel schade immer dann, wenn du jetzt, kommt jetzt natürlich in so eine Rolle, wie es jetzt bei mir in der Regel dann jetzt in diesem Prozess drum geht, ja oft vor, dass dann doch Personalberater, Anführungszeichen Headhunter mit im Spiel sind. Und da finde ich immer ein bisschen schade, also wenn ich so eine Organisation eröffnen würde, was jetzt auch nicht der Plan ist, ich würde tatsächlich immer viel stärker vom Kandidaten kommen und nicht von dem konkreten Mandat, was mir jetzt der Kunde A, B oder C heute verpasst, ja, sondern ich würde gucken, hier, ich habe hier, das ist mein Pool an Kandidaten, da weiß ich, wie die ticken, wie die unterwegs sind und kann auch selber vorher nochmal, weil ich kann als Personalberater lerne ich wahrscheinlich meinen Mandant vorher schon ein bisschen besser kennen und dann weiß ich, passt der oder passt ja nicht, und ich würde meine Kandidaten tatsächlich mehr pflegen und betreuen, als das dann vielleicht doch die meisten tun, wo es dann immer um ein konkretes Mandat geht. Klar, das hat auch wieder was mit Auftrag, und wo kommt am Ende des Tages dann auch der Euro her, das verstehe ich schon, aber das wäre sowas, das würde ich mir wünschen, da eine etwas andere Philosophie, zumal wir, wie gesagt, ja in eine Phase kommen, wo der also irgendwann wird es ganz rumgedreht und der Bewerber sitzt irgendwo und lädt sich 3 Firmen ein, die sich bei ihm vorstellen müssen. Das ist für mich persönlich auch immer noch verrückt. Aber es gab ja vor einigen Jahren, so genau kann ich das jetzt nicht mehr beziffern, es gab schon mal, oder vielleicht gibt es die auch immer noch, ich habe es nicht weiter verfolgt, so eine Plattform, wo es genauso rum ist, wo sich die Unternehmen bei dem Kandidaten vorstellen müssen. Ja, das ist schon irgendwie völlig verrückt, gerade wenn man auch noch aus einer Zeit kommt, was weiß ich, als ich mit der Schule fertig war, da waren das noch die berühmten, war, ne? gefühlten 1000 Bewerbungen für 20 Jobs hier bei der größten Bank oder sowas in der Ecke. Schon verrückt.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Mats, ich habe 3 Fragen für dich. 3 gefühlige Fragen, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Und damit würde ich gerne einmal starten. Bist du bereit dafür?
Aber klar, für gefühlige Fragen bin ich auf jeden Montagvormittag, da bin ich für gefühlige Fragen auf jeden Fall bereit.
Das ist doch perfekt. Also, erste Frage wäre, was sagst du, was war dein bislang angenehmstes Führungsgefühl?
Das ist tatsächlich relativ einfach. Für mich persönlich sehr angenehm war tatsächlich zum einen die Phase bei Juve, in diesem aufstrebenden Unternehmen als 2 Inhaber, die da sehr erfolgreich agiert haben, irgendwann die Treppe runtergeschritten sind und haben gesagt, so, wir haben uns überlegt, den Caterer raus und wir hätten hier gern so einen Betrieb und würden das gerne selber machen, regional, saisonal, biologisch, was ich vorhin schon mal gesagt habe, und du machst das. Und auf meine Rückfrage, warum ich habe doch 0,0 kompetent in dem Bereich. Ja, du hast die anderen Dinge auch gut gemacht und wir trauen dir das einfach zu. Mhm. Und zwar zu 100%. Da habe ich gesagt, gut, ich muss mir Leute suchen, die das irgendwie dir da vermeintlich irgendwas mehr von verstehen. Und ja, genau, du sollst ja auch nicht kochen oder irgendwas, sondern du sollst organisieren, managen, steuern und du kriegst das schon hin. Zack. Und das ist natürlich ein Gefühl, da gehst du aus dem Raum, da ist kurz, die Schultern sind 2,50 Meter breit und du bist 3 Meter groß. Das war dann ein ganz tolles Gefühl. Und wenn das dann losgeht, und glücklicherweise hatte ich dann auch ein Duo gefunden für die dann da als immer mal Abteilungsleiter dann und die im ganzen Aufbauprozess mitgeholfen haben. Wir haben uns erstens super gut verstanden und die haben das Thema thematisch halt voll auf dem Kasten gehabt und dann haben wir wirklich auch funktioniert. Und dieses Vertrauen, was ich übrigens auch gerne immer in alle meine Mitarbeiter weiter, also ich fange immer mit großem Vertrauen an. Das birgt vielleicht auch die Gefahr, dass irgendwann mal eine Enttäuschung dabei ist. Aber wenn ich heute einen Zoom-Strich ziehe, dann war das für mich bisher auch der richtige Weg. Und das war was, wo ich persönlich gesagt habe, Wahnsinn, wie gut ich dann auch als Führungskraft in diesem nagelneuen Thema funktioniert habe, weil man mir aus Sicht der Inhaber so ein Vertrauen mitgegeben hat, das war schon großartig. Also
okay,
das war wirklich nochmal prägend.
Vertrauen und Zutrauen, also ganz offensichtlich.
Ganz wichtiges Thema letzten Endes. Ja.
Dann, was würdest du sagen, umgekehrt, was war so das unangenehmste Führungsgefühl?
Gibt es eigentlich 2. Da wir heute schon so viel über Juve gesprochen haben, nehme ich mal ein ganz anderes Beispiel und das ist vielleicht auch noch exklusiver. Als ich noch als Projektleiter für wichtige und große Projekte verantwortlich war, haben wir in der Woche, bevor wir ein Go-Live eines wirklich sehr wichtigen Kundenmanagementsystems hatten und auch schon in den Räumlichkeiten des Kunden oder beziehungsweise im externen Rechenzentrum des Kunden agiert haben, wurde mir der für dieses Wochenende mit Abstand wichtigste Mitarbeiter im Team, ohne Backup, weil es eine sehr spezielle technische Rolle war, der wurde mir verhaftet.
Also so von der Polizei,
genau.
So mit Handschellen und so?
Er wurde verhaftet. Man klingelte am Empfang, die Dame vom Empfang des Kunden oder des Kundenrechenzentrumsdienstleisters rief an, Herr Matern, hier vorne steht die Kripo. Dann habe ich gesagt, boah, wie schnell bin ich denn wieder gefahren und wie schnell muss ich wohl gewesen sein, dass sogar die Kripo kommt? Ja, dann lächelt man noch einen kurzen Moment, dann kommen zwei Herren von der Polizei und sagen, wir sind hier und wir müssen Herrn X mitnehmen. Woraufhin der naive Projektleiter sagt, das geht nicht, wir haben am Wochenende ein Go-Live. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass das zwei sehr freundliche Polizisten waren, die gesagt haben, das geht schon, hier ist alles auf Papier, was sie machen müssen und sie wissen auch nicht, worum es geht, weil es war auch noch in einem anderen Bundesland und sie haben nur Amtshilfe gemacht. Aber sie nehmen den jetzt mit. Und ich sagte, gut, wie lange nehmen sie denn mit? Ja, das wissen wir alles nicht.
Und so Homeoffice aus der U-Haft war wahrscheinlich
nicht. Ja, also es ist schon lange her. Und jetzt tatsächlich, also diese gesunde Naivität, ich habe ja dann gesagt, okay, sie müssen mir aber irgendwie noch, also geben sie mir eine Stunde. Und dann hat er gesagt, eine Stunde geben wir ihnen. Es ist aber einer von uns dabei. Und dann haben wir wirklich einen Besprechungsraum bekommen, haben einen anderen aus dem Team noch dazugeholt, der das vermeintlich am besten kann. Und ich ziehe bis heute meinen Hut vor dem Kollegen, der verhaftet wurde, weil ich sage, ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, aber ich hätte vielleicht anderes im Kopf, als tatsächlich noch schnell die wichtigsten Dinge zu übergeben. Die Polizei hat dieses Gespräch komplett überwacht in der Zeit, damit natürlich nicht irgendwas da möglicherweise passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Und haben uns ungefähr diese Stunde Zeit gelassen. Und dann haben die den auch, also der wurde mitgenommen und rückblickend war er auch eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden. Er hat jetzt kein Kapitalverbrechen in dem Sinne begangen oder einen Projektleiter aus einem vorherigen Projekt entführt oder Schlimmeres. Ja, er hat, wie das halt so ist in unserem Land, hat schweren Trappel mit dem Finanzamt bekommen und da gibt's halt irgendwann auch keine Gnade mehr und keinen Spaß. Aber das war natürlich völlig verrückt und das war unangenehm ohne Ende, weil ich musste natürlich dem Rechenzentrumsbetreiber versuchen zu erklären, was da los ist. Ich musste es dem Kunden erklären, was da los ist. Ich musste es meiner eigenen Organisation, die auch wirklich stinksauer war, weil auch unsere Räumlichkeiten, obwohl der dort nie war, ist auch alles auf den Kopf gestellt worden und durchsucht worden. Und wir wollten ein Go-Live, was wir im Nachgang haben wir es auch geschafft irgendwie, es hat dann geklappt, super, aber das war schon wirklich, also das war insgesamt ein sehr unangenehmes Gefühl und auch prägend, weil ich wirklich gesagt habe, so, das ist der Moment, da sitze da, tolle Ausbildung, tolle Kurse, tolle Bücher habe ich auch noch in irgendeinem Regal stehen, aber das Buch, wo du aufschlägst, Kapitel 3, wenn ein Keyplayer im Projekt verhaftet wird, was genau mache ich dann? Das habe ich nicht gefunden. Vielleicht sollte ich es schreiben, ich weiß es nicht, ja, aber es ist wahrscheinlich auch jedes Mal anders. Aber das war in diesem Gesamtpaket, dass eigentlich dein Team ist völlig verunsichert und drei andere prallen. Also es ging mir ja phasenweise so, als hätte ich was angestellt. Ja,
das wollte ich gerade fragen. Also weil ne, das eine ist ja, dass da plötzlich eine Schlüsselperson fehlt, ne, und da auch Panik ausbrechen kann, was mache ich denn? Aber ich frage mich auch, allen, du bist in der Rolle, allen zu erklären, was da gerade passiert ist. Ja. Schämt man sich da auch? Oder was, also, oder wie?
Nee, also geschämt habe ich mich jetzt an der Stelle nicht, wobei es echt passen wird, dass meine Frau würde dann manchmal sagen, typisch Einzelkind bezieht dann irgendwie erst alles auf sich, aber ich kann mich ja nicht schämen für was, was ich nicht letzten Endes getan habe, geschämt. Das war unfassbar traurig, das war irgendwie auch gefühlt ein Schock. Ja? Mhm. Ich fand eher Wahnsinn, wie man mich, also gefühlt hat man mich von drei Seiten in die Zange genommen, als hätte ich jetzt das in Anführungszeichen Verbrechen begangen. Das fand ich äußerst unangenehm und parallel dazu hat man tatsächlich aber auch die Erwartung gehabt, du kriegst das irgendwie hin. Dann am Wochenende, dass wir ein Go-Live haben und da muss ich auch sagen, am Ende des Tages ist der Kunde souveräner, also zumindest am Anfang ist der Kunde souveräner damit umgegangen. Es war zumindest mein Gefühl, der Kunde hat mir schneller geglaubt als die eigene Organisation. Ja. Und aber toi toi toi, wir haben es dann alles hingekriegt. Und aber das war schon auch rückblickend, also das war schon irgendwie nochmal unangenehmer als andere Führungsgefühle vielleicht. Ja. Okay. Und auch sehr speziell. Ich habe jetzt auch bis heute noch keinen in meinem Netzwerk kennengelernt, der eine ähnliche Geschichte hätte. Das schon, also glücklicherweise werden nicht so oft Experten oder Kollegen verhaftet, denn das ist ja dann auch gut so.
Ja, Gott sei Dank. Aber dann schauen wir doch mal auf die dritte gefühlige Frage, nämlich nach angenehm und unangenehm. Was würdest du sagen, war für dich das wertvollste Führungsgefühl, das du bisher verspürt hast?
Also wertvoll sind sie tatsächlich alle. Das ist jetzt irgendwie doof, pauschal, aber das ist in der Tat so. Wir hatten es eben schon, wenn man zurückblickt und geht, oder wie schauen andere auf dich zurück, wenn du nicht mehr da bist. Ich finde, jede Station hat was für sich gehabt. Ich habe für mich was mitgenommen. Ich habe aber auch was letzten Endes dagelassen. Also wenn man da an der Stelle vielleicht wirklich nochmal gucken möchte über all diese verschiedenen Stationen, und du hast ja vorhin auch schon scherzhaft gefragt, hat man sich da wirklich an die Prozesse gehalten, dann sage ich tatsächlich, also die Stringenz mit der Persona Service und der ISD, das dann auch wirklich etabliert haben, dass es auch für uns in der Führung genauso Gültigkeit hatte, die Dinge, die vereinbart wurden, wie für jeden anderen. Das ist schon nochmal was, das ist ganz besonders hängen geblieben, trifft jetzt auch auf eine Person, die dann vielleicht sagt, es mir auch wichtig, dass ich da nicht so viele extra Add-ons oder was auch immer hab. Klar bringt der Job mit sich, du weißt früher mehr als andere, du musst damit gehen und so weiter. Ja. Aber das war schon was nochmal ein sehr wertvolles Gefühl war, gerade auch, weil es einfach so eine große Flächenorganisation letzten Endes war.
Ja. Würdest du, also das Gefühl, würdest du sagen, so ist es das Gefühl von Gleichwertigkeit, ist es Augenhöhe, gleich oder wie Was würdest du sagen, ist das, was da gefühlsmäßig bei dir angekommen ist?
Also alles eigentlich. Es ist Augenhöhe. Augenhöhe war jetzt toi 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 auf allen Stationen eigentlich grundsätzlich von der Organisation her gegeben. Du hast immer mal eine Ausnahme. Jede Führungskraft ist auch anders, egal wie die Organisation unterwegs ist. Aber wirklich die Stringenz über die ganze Organisation, dann war es schon auf der Station so, dass ich sage, diese Gleichwertigkeit, wie, was habe ich vorhin, Flensburg bis Kufstein, na, und alles, dass es gleiche Abläufe hat, gleiche Zuverlässigkeiten hat, dass es da keine Ausnahmen gemacht werden und geduldet werden, und dass das dann auch so eine ganze Organisation mehr oder weniger akzeptiert. Ja. Mhm. Das war schon klasse, dass man sagt, also da war nochmal der Beweis ein Stück weit dafür da, wenn man das auch vorlebt, ja, was ich finde, nicht nur Wasser predigen und selbst Wein trinken, sondern tatsächlich auch dieses Vorleben, selbst so zu agieren, wie es vorgesehen ist, das hat da vielleicht nochmal eine besondere Prägung ein Stück weit letzten Endes bekommen. Ja. Und von daher war das jetzt nochmal, also wenn ich schon irgendwas herausheben muss an der Stelle in Nuancen, vielleicht das, was nochmal einen Tick in die Richtung gleiche Abläufe, keine Sonderlocken stricken, nur weil da irgendwo einer ist, der vielleicht gerade ganz besonders gut performt oder sowas, sondern dass man sagt, nein, wir versuchen das, wir diskutieren auch lieber vorher einmal länger, ob das Richtige ist. Ja? Und dann wird es aber auch konsequent umgesetzt. Wir haben später irgendwann mal den schönen Begriff auch der Auftragsklarheit, ja? Den haben wir da schon nochmal ziemlich gestresst, und von daher sind das Dinge, wo du sagst, ja, war doch vorher schon klar und ist jetzt super, ist jetzt auch nicht gerade der Stein der Weisen, von dem der Mats da gerade erzählt, aber trotzdem ist es ja ganz oft so, dass es eben nicht Ja, fang doch schon mal an. Ne? Ist ja in jedem Projekt irgendwie genau, wir wissen noch gar nicht, wo wir hinwollen und was wir eigentlich genau machen, aber Hauptsache, du hast schon mal losgelegt. Ja. Das haben wir an der Stelle vielleicht wirklich noch mal am konsequentesten versucht umzusetzen. Deswegen ist es vielleicht eine Nuance, das, was noch mal noch wertvoller als jede andere Führungssituation letzten Endes war.
Du, und ich bin dankbar, dass du es nochmal ansprichst. Ne? Also es ist mir wichtig zu sagen für alle da draußen, nicht geskriptet, nicht abgesprochen, aber du nennst es Auftragsklarheit, ich nenne es Auftragsklärung. Ich finde, das ist ein völlig unterschätztes Führungsinstrument, also Führungsinstrument, ja. Aber es ist genau, wie du es beschreibst, ja. Es gibt eine Idee und die wird irgendwie über den Zaun geworfen. Das ist auch in Ordnung, sowas mal auszuspeichern und einfach schon mal in den Raum zu stellen. Aber dann andere damit loslaufen zu lassen, sorgt eigentlich nur für Verwirrung. Das heißt, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, wir schaffen eine Klarheit über das, was wir eigentlich wollen und was wir von den anderen brauchen, was wir uns wünschen, das findet in den Gesprächen, in einem Austausch statt. Das ist ein super wichtiger Prozess, super wichtiger Klärungsprozess, der die gesamte Arbeit hinterher unendlich viel leichter macht und einfach klare Rahmenbedingungen schafft. Und für mich ist das ein Kern von Führung, diese Klarheit herzustellen.
Ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir von den Teams immer wünsche. Und wenn ich jetzt eben irgendwo neu bin und wir uns kennenlernen, auch versuche da ein Stück weit schnell irgendwie das Eis zu brechen und den Kolleginnen und Kollegen immer schon mitgebe, hier bitte, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle oder es ist unklar, nicht loslaufen und machen, sondern nerven, fragen, das habe ich noch nicht verstanden oder Matern, du eierst doch rum an der Stelle, weil ich selber noch nicht genau weiß und ich versuche auch offen damit umzugehen, wenn ich sage, du, ich habe auch keine Ahnung oder ich weiß auch noch nicht, wo ich hin möchte oder wir hin möchten, lass uns gemeinsam drüber nachdenken, dann ist das, finde ich persönlich, der bessere Weg. Also dieses, der Chef weiß immer alles, ist ja sowieso Quatsch. Also das vermutlich war es auch schon immer Quatsch, aber heute in einer immer schnelleren, komplexeren Welt mit einer Informationsdichte, der du ja sowieso nicht mehr Herr werden kannst, ist es ganz wichtig, dass du um dich rum dann auch wirklich ein Team hast, was an der Stelle tatsächlich, du hast vorhin so schön gesagt, wenn dann das Team anfängt, dich zu führen, eben ein Stück weit, wenn du sagst, so, nee, Matt, bitte noch eine Schleife drehen oder noch eine, das ist noch nicht klar genug für uns und da in den Dialog zu gehen, mir auch die natürlich im geschützten Raum, wie ich es mit Mitarbeitern auch tun würde. Ich wünsche mir auch immer, dass wenn ich mal wirklich Mist gebaut habe oder jemand auf die Füße getreten bin, dann soll die Person mir genauso den Kopf waschen und mit der Störung nicht hinterm Berg halten, sondern kommen, aber eben nicht, was weiß ich, in der Kantine vor Publikum, sondern man macht irgendeine Tür zu. Und das, finde ich, ist auch wichtig, das schnell zu klären an der Stelle. Mhm. Das braucht aber, man versteht natürlich auch, wenn man dann jetzt in den letzten Jahren so eine Rolle inne hat wie ich, dass natürlich ein Mitarbeiter da vielleicht auch erstmal oder generell ein Stück weit zurückhaltender ist, klar. Ja. Aber ich glaube, das gelingt dann mit der Zeit. Und wenn wir wieder da sind, die merken, nee, der ist so, wie er ist. Ja. Kann man gut oder schlecht finden, aber so ist er halt. Dann gelingt das auch, dass man sich da öffnet. Und erst recht muss das gelingen in einem Team, wenn man eben, was ich immer am schönsten finde, auch wenn ich jetzt die letzten 5 oder 5,5 Jahre da als der, als Landesgeschäftsführer, sagen wir mal, auf dieser Ebene dann nochmal ein Stück weit auch alleine irgendwo war, am schönsten finde ich eigentlich, wenn so ein Geschäftsführungsteam gibt, egal ob jetzt Duo oder mehrere, hat alles was für sich dann am besten noch schön gemischt und wenn die sich gegenseitig vertrauen und damit eben auch um die Ecke kommen, auch mal um Hilfe bitten, weil man was nicht versteht, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und so entsteht auch später ein tolles Netzwerk. Also ich habe in dem Fall sind es alles Jungs aus dem MBA, ich habe aber auch aus den verschiedenen Stationen andere Geschäftsführende oder kluge Berater, die ich irgendwo mal kennengelernt habe, wo der Draht einfach gut ist, wo man auch mal anrufen kann, wenn man dann doch mal dieses ein super vertrauliches Thema, was man in der eigenen Organisation mit niemandem teilen kann und wo man sagt, ja, aber es ist ganz fürchterlich, ich muss mich mit jemand dazu mal austauschen. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Bin ich auf dem Holzweg? Oder wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Da finde ich es ganz, ganz klasse. Man hat ein Netzwerk, egal ob privat oder dienstlich, wo man einen Austausch zu einer herausfordernden Situation einfach auch mal haben kann. Ja? Und dann ist man auch nicht so alleine in so einer Führungsrolle, genau, wie das auch manchmal vielleicht zumindest gefühlt den Anschein hat.
Genau, und das war ja auch schon Thema in der Folge 7 und 8, war das, glaube ich, mit Jens Dapper. Da ging es auch um die Einsamkeit in der Führungsrolle. Und ich hatte das im Nachgang reflektiert und übrigens für euch da draußen, wenn ihr mögt, auf meinem LinkedIn-Profil Christiane Bär, da bin ich zu finden, auch mal reflektiert. Ich glaube nämlich, dass Einsamkeit auch eine Entscheidung ist. Sozusagen, wie sehr man die Einsamkeit wählt und wie sehr man Grenzen um sich herum zieht. Aber lass uns nicht die Einsamkeit jetzt vertiefen und ein eher schweres Thema. Lass uns mal noch zum Schluss noch ein bisschen Leichtigkeit weiterleben. Nach den drei gefühligen Fragen würde ich gerne noch ein Spiel mit dir spielen, nämlich zum Thema Wechsel, weil du mit deinem Karriereweg ja gezeigt hast, dass du Veränderungen nicht scheust. Und deswegen habe ich das Weitermachen oder Wechseln A oder B für dich vorbereitet.
Oh, ich bin gespannt.
Und würde dir noch ein paar Fragen anbieten, die sich auch, aber nicht nur um Führung drehen.
Gut, dass im Podcast später keiner die Schweißperlen auf meiner Stirn sehen kann.
Ja, wo ist die Maske?
Die Maske bitte nochmal abtupfen, bevor es jetzt weitergeht.
Nein, ja. Es ist gar nicht schlimm.
Ja. Aber es ist gut, dass wir gerade beide gelacht haben. Eins haben wir in dem ganzen Gespräch vergessen, was total hilft bei allem, ist
Lachen.
Humor.
Ja.
Lachen und Humor. Nochmal an alle, wenn ich es vorher vergessen habe, tut es mir leid, spielt eine ganz große Rolle auch für mich. Ja. Humor ist extrem wichtig und sich selbst nicht so wichtig nehmen.
Das stimmt. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Vielleicht kommen wir da ja, schauen wir mal hier bei meinem Spiel noch an der einen oder anderen Stelle dran vorbei.
Ich bin gespannt.
Erste Frage. Du sitzt in einem langweiligen Kinofilm. Bleiben oder gehen?
Kommt drauf an, mit wem ich da bin. Wenn ich alleine drin sitze, gehe ich.
Ja. Mats, du alter Schwerenöter, sag mal. Also, da entstehen ja Bilder in meinem Kopf. Also, du meinst, wenn der Film sowieso, es kann Situationen geben, in denen es super ist, wenn der Film langweilig ist,
Da siehst du wieder, die spontane Antwort führt zu Interpretationen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Ich war jetzt eigentlich schon noch vielleicht einen Tacken seriöser unterwegs als du, aber hätte tatsächlich gedacht, wenn ich da mit jemandem sitze, der den Film aber spannend finde, noch gar nicht mit alternativen Handlungen anstelle den Film zu verfolgen.
So
weit war ich jetzt noch gar nicht.
Aber,
sehr schön. Ja, das, aber ich bin ja spannend.
Lass uns weiter eilen. Hungerast beim Laufen. Weiterlaufen oder stehen bleiben?
Tatsächlich Tempo rausnehmen, gehen und ganz dringend was essen, weil ansonsten wird die Situation nur schlimmer und führt dazu, dass man sein Ziel gar nicht mehr erreicht. Ja, vermutlich wird man es in einer schlechteren Zeit als geplant erreichen, wenn einen das ereilt. Viel besser wäre aber tatsächlich durch geschickte Planung, Trainieren und Üben nicht nur die Distanz bewältigen zu können, sondern auch für sich herauszufinden, wann muss ich wirklich stupide, mechanisch was zuführen, damit diese Situation erst gar nicht letzten Eintritt. Ich hatte glücklicherweise bisher noch keinen. Ich muss mich gehör auch zu denen. Also trinken funktioniert von ganz alleine auf so einer Strecke. Zum Essen muss ich mich tatsächlich irgendwie ein bisschen zwingen, weil das beim Radfahren einer langen Distanz ist das leichter. Beim Laufen finde ich das auch schwierig, aber man lernt sehr schnell, das ist entscheidend auf so einer Distanz. Mhm. Deswegen gute Vorbereitung und Planung. Aber wenn es einen ereilt, stoppen und dringend irgendwie Nahrung zu führen.
Was man ja tatsächlich auch auf die Führungsarbeit übertragen kann, ja. Also wenn es dich irgendwie ereilt und aus der Bahn wirft, dann hilft das Innehalten und gucken, was ist jetzt das Dringendste, was versorgt werden muss.
Ja, tatsächlich.
Nächste Frage. Persönliche Weiterbildung, die du machst, und in der wird es gerade echt haarig. Investierst du trotzdem weiter Zeit? und Geld oder wechselst du das Thema?
Das kommt drauf an, würden meine österreichischer Freunde an der Stelle sagen.
Du bist doch gar kein Jurist. Wieso kommt es drauf an?
Nee, ich hab extra die Österreicher, nicht die Juristen genommen, die sagen das auch. Also bei mir hängt tatsächlich viel davon ab, wird es haarig, weil der Trainer oder Coach, der da vorne steht, wenn das irgendwie nicht passt, dann wird es für mich auch schwieriger weiterzumachen. Mhm. Wenn es einfach nur inhaltlich ein bisschen zäh wird, dann bin ich wirklich fürchterlicher Realist und sachlichen kann angucken, ist das Thema wichtig für mich, dann beiße ich mich da auch durch. Mhm. Der Worst Case an der Stelle wäre ein in Anführungszeichen Trainer, wo die Chemie null passt und das Thema ist auch noch trocken oder doof.
Mhm. Ja? Okay. Kommen wir mal so in Richtung Führung. Du merkst, dass die Teamleistung schwächelt. Es wird irgendwie, ja, irgendwas ist anders als sonst. Hältst du weiter an den bisherigen Zielen fest und versuchst, das Team richtig zu motivieren oder würdest du die Ziele überdenken?
Im ersten Schritt halte ich an den Zielen fest und würde mich intensiv tatsächlich mit dem Team auseinandersetzen, also je nach Größe mit jedem Einzelnen und rauszufinden, was ist denn eigentlich die Ursache. Meistens ist es ja dann doch irgendwie vielleicht ein also irgendwo eine Störung, ja, und kann man die klären oder nicht, das wäre schon der bevorzugte Weg.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Team. Konflikt im Team direkt ansprechen oder abwarten und hoffen, dass sich das von alleine klärt?
Nein, also sobald ich es erkannt habe oder hätte, ja, oder es mir zugetragen wird, weil ich es selber nicht wahrgenommen habe, auch ansprechen, aber in dem Rahmen derer, wo er auftritt. Also nicht im gesamten Team, sondern oftmals ist es ja nur bei einzelnen Personen und dann genau ansprechen und zu gucken, um erstmal selber zu verstehen, woran liegt es eigentlich. Und wenn man das kennt, hat man ganz oft auch eine Idee, wie man es vielleicht reparieren kann. Und wenn das tatsächlich mal die traurige Situation sein sollte, dass es nicht geht, gab es auch schon mal, dann auch muss man vielleicht auch mal wie beim Handball jemand auswechseln, ja, oder den Trainer rausschmeißen kann man auch. Das fände ich jetzt doof.
Ja, auch das ist eine Option.
Ja, auch das ist eine Option am Ende des Tages. Aber vorher, also sich mit der Situation halt versuchen zu beschäftigen, sich ein Stück weit auch auf den Stuhl des jeweiligen Beteiligten mal zu begeben, das hilft in so einer Situation sicherlich. Und dann, also in den meisten Fällen, toi, 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 kriegt man es dann ja doch irgendwie wieder hin.
Dann, weil du viel Projekte gemacht hast und viel Projektmanagement gemacht hast, was tust du, wenn klar wird, dass das Projekt nur einen Teil des eigentlich gewünschten Erfolges bringen wird? Machst du weiter oder brichst du das Projekt
ab? Das ist immer schon wieder bei der juristisch-österreichischen Antwort. Kommt drauf an, also kommt tatsächlich auf die Dimension an, dass da wären wir wieder bei Auftragsklärung oder dann Klarheit, dass man sagt, okay, wir werden das Ziel verfehlen. Ne? Um wie viel Prozent, weiß ich jetzt nicht, aber ganz oft ist vielleicht der Teil, der erreicht wird, trotzdem wertvoll. Also von daher würde ich ja versuchen, weiterzumachen und zu sagen, für die Dinge, die man jetzt nicht erreicht, je nachdem, was es für ein Projekt ist, dann halt eine Phase hinten dran zu hängen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man das erkennt, sowas dann mal auseinanderzunehmen und zu sagen, ich habe jetzt dann eben einen Teilerfolg, den kann ich dann auch mal feiern, hilft auch gleich wieder, dass alle, die beteiligt sind, motiviert waren, auch in Richtung des Auftraggebers. Man hat einen Erfolg, nicht ganz das, was am Anfang geplant war, aber ein Teilerfolg, eine tolle Zwischenzeit wie beim Laufen, da ist man noch nicht im Ziel, aber immerhin. Und daran zieht man sich vielleicht auch wieder ein Stück weit hoch und kann es dann in der nächsten Phase letzten Endes noch umsetzen. Und das Gute bei diesen Themen oder bei diesen Fragen ist ja jetzt, da geht es ja ganz oft am Ende des Tages nicht um Leben und Tod. Ne? Mhm. Nicht wie in unserem Rettungsdienst oder im Blaulicht, was du ja vorhin schon gesagt hast. Und dann kann man auch, wenn man darüber kommuniziert und neue Auftragsklarheit herbeiführt, auch in der zweiten Phase das Restergebnis noch bringen.
Finde ich einen interessanten Gedanken, also auch schön reframed, ja, dass du da viel mehr siehst, was habe ich denn? Also das Glas ist halb voll, ja, was habe ich denn? Das kann ich auch feiern, daraus kann ich einen Schwung mitnehmen und dann vielleicht noch in die nächste Runde gehen und da was nachbessern.
Hilft ja neben Humor sowieso auch grundsätzlich weiter, wenn man sagt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Ja, und da gibt es halt sehr unterschiedliche Weltanschauungen, ja, aber stimmt. Also, auf das schauen, was da schon ist, wäre da dein Weg. Letzte Frage. Da sind Kunden, Klienten, die sich beschweren und nicht so happy sind. Würdest du am Produkt oder an der Dienstleistung festhalten und die Beschwerden, die es gibt, einzeln bearbeiten? Oder würdest du das gesamte Produkt, die Dienstleistung überdenken? Also strategische Frage.
Das kommt jetzt auf die Art der Beschwerde an. Natürlich würde ich mich mit dem Produkt oder der Dienstleistung auseinandersetzen. Passt sie zur Zielgruppe? Warum gibt es die Beschwerden? Und würde zumindest intensiv in den Dialog gehen, weil es bringt jetzt auch nichts, dass ich was einführe. Also ich muss dir keinen Apfel verkaufen, wenn du von Anfang an eine Banane haben möchtest. Ja, das macht dann auch keinen Sinn, sondern dann muss ich einfach rausfinden, woran liegt es denn? Hat sich auch die Meinung des Kunden im Verlauf des Projektes, gibt es ja auch ab und zu, geändert zu irgendeiner Geschichte. Aber das, also schnelles Aufgeben ist eh nicht mein Ding. Ja, also weder beim Laufen noch bei anderen Themen und auch ein Rückstand, jetzt beim Teamsport dann eher vielleicht, fängt ja auch nicht an, sondern hinterfrage ich, was kann ich anders machen, wie kann ich es noch verbessern, und das geht am Ende aber nur im Dialog mit dem Kunden, weil wenn ich mir einfach selber Dinge überlege und die Beschwerden interpretiere, dann mit was anderem um die Ecke kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass ich einen Volltreffer lande, als wenn ich den Kunden einfach mit einbeziehe in die Verbesserung der Situation. Deswegen ist Kommunikation und Dialog und auch dieses frühzeitige Ansprechen von Störungen oder Abweichungen, wie auch immer wir das nennen wollen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und grundsätzlich natürlich so eine Vertrauensbasis hinzubekommen, dass der Kunde gar nicht erst den Gedanken hat, das macht jetzt der Matern mit seinem Team, weil es für seine Organisation besser wäre. Ja. Sondern dass man sagt, die wollen das bestmögliche Ergebnis für uns erreichen. Da haben wir jetzt gerade eine Störung, jetzt müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass wir das wieder in die richtige Richtung bringen. Und das, also Vertrauen und Respekt und Wertschätzung hilft nicht nur in der Führungsarbeit bei den eigenen Teams, sondern ich finde, das würde auch in ganz vielen Kunden-Lieferanten-Beziehungen helfen. Ich persönlich spreche sowieso am liebsten von Partnern und nicht von Lieferanten, weil es das eigentlich noch besser auf den Punkt bringt und gleichzeitig die Lieferanten noch ein kleines bisschen mehr vielleicht auch auf das, was ich brauche, einschwört.
Ne? Ja.
Also von daher finde ich das schon gut.
Mats, so viel zum Spiel. Wir sollten, wenn wir irgendwann mal weitermachen, nochmal darüber reden, was es heißt, zwischen A und B zu wählen und eine Vorliebe zu nennen. Also du hast jetzt wirklich sehr juristische Antworten gegeben. Aber okay, ich sehe es genau.
Ich hätte jetzt gelacht, ich habe dich ganz schön ausgetrickst. A oder B habe ich nicht einmal gesagt.
Genau.
Tut mir leid. Ne?
Ja. Ja, deswegen kommen wir zum Schluss, Mats. Das hat ja hier, ich will nicht sagen, hat ja keinen Sinn, aber bevor wir hier noch andere Sachen machen, die ganz anders sind als geplant, lass uns auschecken. Checkout-Frage. Was nimmst du dir mit aus unserem Gespräch?
Also ich fand es tatsächlich ganz toll im Vorfeld, sich dann nochmal damit zu beschäftigen. Was habe ich eigentlich schon gemacht? Wie bin ich so? Also mich nochmal ein bisschen kennenzulernen, auch wenn das schon relativ lange dauert und ich jetzt vielleicht auch durch den aktuellen Veränderungsprozess bei mir selbst auch jetzt hier Bewerbungsunterlagen sowas auf Vordermann gebracht habe, aber sich das wirklich nochmal zurückzugucken, auch so eine Sekunde mal innezuhalten, was habe ich gemacht, was war nochmal gut, sich das ins Bewusstsein zu holen, was war auf jeder Station gut und wie viel spielt tatsächlich dieses Thema Führungsgefühle oder Gefühle als Führungskraft eine Rolle, wo ich auch am Ende tatsächlich nochmal gedacht habe, ja, das passt für mich auch wie der Topf auf den Deckel, dass ich mit dir über diese Themen spreche, weil es mir persönlich einfach auch sehr wichtig ist und das ist mir dann auch nochmal klar geworden und in meiner besonderen Situation, wann auch immer es dann ausgestrahlt wird, das darf auch jeder hören, der mich dann vielleicht einstellen will oder wo ich dann schon bin, ja, weil da wären wir wieder bei dem, dass, also zu dem, was der Mats macht, da steht er auch zu 100%. Ja, das ist er. Insgesamt jetzt hier ad hoc nehme ich natürlich mit. Beim nächsten Mal mache ich mehr A- oder B-Antworten.
Okay, damit kann ich arbeiten. Sehr schön, vielen Dank. Also ich nehme ja auch was mit, Mats, um hinten anzufangen. Du hast gerade im Spiel gesagt, ich bin niemand, der schnell aufgibt. Ich finde, das hat mich zu der Erkenntnis geführt, zu sagen, man kann jemand sein, der nicht schnell aufgibt, sondern Durchhaltevermögen zeigt und trotzdem veränderungsfreudig sein. Das schließt sich nicht aus. Ja, das muss nicht sozusagen unmittelbar miteinander zu tun haben und heißen, wer veränderungsfreudig ist, wirft sofort die Flinte ins Korn. Und einen anderen Punkt, den ich mitgenommen habe, da waren wir am Anfang des Gesprächs, da hast du, finde ich, sehr schön gezeigt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren und welchen Wert es auch hat. Also alt und jung zusammenzubringen, die Erfahrenen und die jungen Wilden, eine Binnenperspektive zu haben, aber auch als bunter Vogel eine vielleicht externe Perspektive, eine ganz andere Brille auf der Nase zu haben oder auch unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen. Und das ist was, was auf den ersten Blick häufig ein bisschen mühsam ist in der Arbeit, was sich aber für das Ergebnis und, wie ich auch finde, für das persönliche Wachstum immer sehr lohnt. Das hast du auch nochmal hier schön deutlich gemacht und das nehme ich mir daraus mit. Dann sage ich vielen Dank dafür. Das waren die Führungsgefühle für heute. Ich sage nochmal ganz kurz an, wenn ihr neugierig seid und ein bisschen mitverfolgen wollt, was hier so passiert, dann folgt mir auf Instagram unter Führungsgefühle-Podcast. Es gibt eine Website, führungsgefühle.de, da könnt ihr reinklicken und gucken, was ich noch anzubieten habe. Zum Beispiel das Sortieren der Gedanken in einer Orientierungsphase. Da kann ich euch als Coachin zur Seite stehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, ihn mit einem Sternchen bewertet und beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, Mats, dir nochmal ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.
Gerne, hat riesen Spaß gemacht.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.